lese den Predigttext Markus 15, 42 bis 47. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war an einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es möglicherweise mitbekommen, in dieser Woche ist Ravi Zacharias heimgegangen. Im Alter von 74 Jahren. Ravi Zacharias war in vielen Ländern der Erde unterwegs, um seine Zeitgenossen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, um ihnen zu erklären, warum Jesus der einzig wahre Gott ist, so der Titel seines wahrscheinlich bekanntesten Buches in der deutschen Übersetzung. Geboren in Indien, aufgewachsen in einem hinduistischen Umfeld, als Sohn einer gebildeten Familie, die sich dem Christentum zurechnete, aber, wie er sagte, persönlich nicht wirklich an Christus glaubte. Namenschristentum. Und Ravi war als Teenager immer sehr nachdenklich, aber auch zerrissen, unzufrieden mit seinem Leben. Er träumte von einer Karriere als Cricketspieler, wie viele Kinder in Indien. Und er kam mit seinem Leben nicht klar. Um es auf den Punkt zu bringen, schreibt er, das Leben ergab für mich einfach keinen Sinn. Alle meine unterdrückten Sehnsüchte zusammen führten zu nichts als einem Wunsch, der niemals in Erfüllung gehen konnte. Jean-Paul Sartres Beschreibung des Lebens als nutzlose Leidenschaft erschien mir vollkommen zutreffend. Und es trifft ihn wie ein Keulenschlag, als sein Vater ihm eines Tages sagt, du wirst nie etwas aus deinem Leben machen, du nie. So sucht er weiter verzweifelt nach einem Sinn, begleitet seinen hinduistischen Freund zu den Festen der Hindus, sucht dort nach der Wahrheit und erlebt dann dieses einschneidende Geschehen. Ich radelte an einem Krematorium vorbei und hielt an, um den Hindu-Priester zu fragen, wo denn die Person, deren Körper nur noch ein Häuflein Asche war, nun sei. Junger Mann, sagt er, das ist eine Frage, die du dir dein ganzes Leben lang stellen wirst und du wirst nie eine sichere Antwort finden. Und Ravi Zacharias schreibt, wenn schon ein Priester nicht mehr dazu sagen konnte, dachte ich, welche Hoffnung gibt es dann für einen Novizen wie mich? Und so fasst er den Entschluss, aus dem Leben zu fliehen, besorgt sich eine starke Dosis Gift, nimmt die auch ein, aber wird rechtzeitig noch gefunden von einem Hausangestellten und ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben große Zweifel, ob er es schaffen wird. Und in dieser dramatischen Situation, während er dort in seinem Bett liegt, taucht ein christlicher Prediger in seinem Zimmer auf, dem vielleicht seine Schwestern geschickt haben, das ist nicht ganz klar, und liest ihm vor aus Johannes 14. Und dieser eine Vers prägt sich ihm besonders tief ein. Johannes 14, Vers 19. Ich lebe, sagt Christus, und ihr sollt auch leben. Keiner musste mir das erklären. Ich hatte niemals eine Bibel besessen oder gelesen, sagt er. Aber ich dachte, das ist meine einzige Hoffnung, eine neue Art von Leben, wenn es das gibt. Und ich bat Christus und sagte, Jesus, wenn du der bist, der mir das Leben geben kann, so wie das Leben gemeint ist, dann möchte ich es von dir haben. Und dann bring mich bitte wieder aus diesem Krankenhausbett raus. Und ich verspreche dir, dass ich bei meiner Suche nach der Wahrheit jeden Stein umdrehen werde. Ravi Zacharias schreibt, 5 Tage danach verließ ich das Wellington Hospital in Delhi als ein völlig veränderter Mensch. Er hatte Christus gefunden, 17 Jahre war er alt. Und dann sollten 57 Jahre folgen, in denen Ravi Zacharias zweifelnden und gottfernen Zeitgenossen verkündete und begründete, warum Jesus der einzig wahre Gott ist. Er konnte die Zweifelnden so gut verstehen, weil er ja selber einer von ihnen gewesen war, weil er diese innere Zerrissenheit ja kannte. Bis er diese Entdeckung machen durfte, der Gott der Bibel ist ein realer Gott. Der Gott der Bibel ist eine Person, die wirklich handelt, nicht einfach ein mysteriöser Gedanke. Und Rabbi Zacharias beendet dieses Buch mit dem Bericht von der Maria, die den Auferstandenen findet, die den Auferstandenen völlig unverhofft findet, beziehungsweise von dem Auferstandenen gefunden wird. Und dann sind die letzten Worte seines Buches über Jesus: Er ist nicht tot. Er ist lebendig im besten Sinne des Wortes. Das Fest hat begonnen. Und für Rabbi Zacharias geht dieses Fest jetzt weiter. Und seine Tochter erinnerte diese Woche noch einmal an die Bedeutung von Johannes 14, Vers 19 für das Leben ihres Vaters. Ich lebe und ihr sollt auch leben, schrieb sie. 7 Worte, die die gesamte Bahn von Rabbi Zacharias vor 57 Jahren grundlegend veränderten. Dieser Vers wurde dann auch eingraviert auf dem Grabstein seiner Großmutter. Und er wird auf seinem Grabstein zu sehen sein. Heute ist mein wunderbarer Vater lebendiger als je zuvor. Wir danken Gott für ihn. Und wir widmen unser Leben erneut dem Auftrag, diese Wahrheit über Jesus allen zu sagen, die es hören werden, bis er auch uns in unser ewiges Zuhause ruft. Rabbi Zacharias hatte das erkannt. Der wahre Gott ist ein lebendiger Gott, der handelt. Und darum ist er unendlich stärker als der Tod. Unser Leben ist bei ihm in den besten Händen. Er kümmert sich um unsere Lebenswege. Und zugleich nimmt er uns in seinen Dienst und überträgt uns echte Verantwortung. Der Gott der Bibel gibt uns Geborgenheit, ohne uns zu entmündigen. Und diese kombinierte Wahrheit wird uns auch in unserem Predigttext heute Morgen begegnen. Das Grundthema taucht ja in der Bibel immer wieder auf. Gott ist souverän und der Mensch ist verantwortlich. Gott hält alle Macht in seinen Händen. Gott verwirklicht alle seine Pläne souverän. Und zugleich überträgt er uns wirkliche Verantwortung, ruft er uns in einen wirklichen Dienst für ihn. Und deshalb ist es bedeutsam, was wir tun. Es ist bedeutsam, wie wir leben. Und beide Aussagen, Gottes Souveränität, unsere Verantwortung, sind gleichzeitig wahr. Und wir dürfen keine dieser beiden Seiten aufgeben. Das sehen wir zum Beispiel beim Gebet. Jesus sagt in Matthäus 6, dass Gott der Vater von vornherein alles weiß, was wir brauchen. Und dennoch werden wir im Vater unser sogar dazu ermutigt, um das tägliche Brot zu bitten. Gottes Souveränität und unsere Verantwortung. Oder denken wir daran, wie die Bibel beschreibt, wie ein Mensch Christ wird. Gott erwählt uns vor Grundlegung der Welt. Und zugleich ist es wichtig, dass wir uns bekehren von ganzem Herzen. Echt bekehren zu ihm. Und es war für mich eine wichtige Entdeckung dieser Woche bei der Vorbereitung dieses Sonntags, dass diese Kombination von Gottes Souveränität und unserer Verantwortung sogar in jenen Stunden greift, als der allmächtige Gott seinen eigenen Sohn begräbt, beziehungsweise ihn begraben lässt. Und der Titel über diesen Bibeltext heute könnte lauten: Ein wundersames Begräbnis. Ein wundersames Begräbnis. Wir sind vertraut damit, über das Kreuz und das Sterben Jesu nachzudenken. Wir befassen uns ausführlich, zu Recht, mit der Tatsache seiner Auferstehung, der Tatsache des leeren Grabes, den Zeugen, der Bedeutung seiner Auferstehung. Dazwischen, zwischen Kreuz und Auferstehung, aber liegt noch das Ereignis seines Begräbnisses. Und davon berichten unsere Verse heute Morgen. Es handelt sich nur um wenige Stunden von Freitagnachmittag bis zum Beginn des Sabbats. Der Sabbat beginnt ja etwa Freitagabend 18 Uhr. Wenige Stunden nur. Und warum sind diese Stunden für uns so wichtig? Ich hoffe, das wird heute Morgen klar werden. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir eben gesprochen haben, kommen diese Stunden vor. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Und als der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 auf die Auferstehungsereignisse zurückblickt, da erinnert er daran: Ich habe euch zuallererst überliefert, was ich empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, also wie das Alte Testament angekündigt hat, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also auch begraben und auferstanden nach den Schriften. Und wir wollen fragen, wir treffen hier in diesen wenigen Versen Gottes Souveränität und unsere Verantwortung aufeinander. Fragen wir zuerst nach der Souveränität Gottes in diesem Ereignis. Markus gibt uns zunächst eine zeitliche Einordnung in Vers 42, als es schon Abend geworden war. Es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr. Rüsttag. Rüsttag war der Freitag deshalb, weil man sich ja für den Sabbat rüsten musste. Man musste sich vorbereiten. Am Sabbat durfte man nicht arbeiten, nicht einkaufen, nichts besorgen. Also war der Tag davor, der Freitag, der Rüsttag. Und Abend, das war die Zeit, ja, ab 15 Uhr, Sterbestunde Jesu, bis 18 Uhr. Das war im Grunde genommen der Abend des Rüsttags, diese knappe Spanne. Wir wissen, der Rüsttag ist der Karfreitag, an dem Jesus stirbt. Und der Sabbat, nochmal, beginnt offiziell mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend. Der Abend dauert also 15 bis 18 Uhr. Zur Erinnerung, wir wissen aus Markus 15, dass die Kreuzigung Jesu morgens gegen 9 Uhr begonnen hatte. Und dann kam ab 12 Uhr mittags diese Sonnenfinsternis dazu. Und alle Beteiligten wussten, das kann jetzt lange dauern mit dem Sterbeprozess. Manchmal blieben Gekreuzigte 2 Tage oder länger dort am Kreuz hängen, bis der Tod endlich eintraf. Das war nicht außergewöhnlich. Und daraus erwächst jetzt für die Juden ein erhebliches Problem. Denn am Sabbat, also morgen, da sollten die Sterbenden oder gar Leichname möglichst dort nicht mehr zu sehen sein. Und wenn die in der Nacht zum Sabbat sterben würden, am Sabbat dürfte man sie sowieso nicht abnehmen. Das war ein echtes Problem. Zumal es war ja nicht irgendein Sabbat, der vor der Türe stand. Wir haben das gehört in der Schriftlesung aus Johannes 19, der Paralleltext, Vers 31. Jener Sabbat war ein hoher Festtag. Es war der Sabbat im Rahmen des Passafestes. Nicht irgendein Sabbat. Und im Hintergrund, müssen Sie wissen, stand immer diese Anweisung, die die Juden im Kopf hatten, aus 5. Mose 21. Das stand immer im Hintergrund, nämlich 5. Mose 21, ab Vers 22. Da heißt es, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz. Also das war noch keine Kreuzigung noch, sondern da wurde einer hingerichtet und anschließend dann als Toter ausgestellt zur Abschreckung an ein Holz. So soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott ist verflucht derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst das Land nicht verunreinigen. Also das Grundprinzip, das ließ sich unter römischer Herrschaft nicht in jedem Fall durchsetzen, dass man Hingerichtete immer am selben Tag noch begraben konnte. Aber hier zum Passa, das wäre wirklich ein starker Anstoß geworden, wenn da das Fest abliefe und man diese gekreuzigten Körper, sei es sterbend oder schon tot, dort noch sehen müsste. Und deshalb bitten die Religionsführer der Juden den Gouverneur um Beschleunigung des Vorgangs, und Pilatus kooperiert. Er hatte da auch eine bestimmte Methode. Die Römer kannten das, wenn sie den Sterbevorgang einer Kreuzigung beschleunigen wollten, dann wandten sie an das sogenannte Crucifragium. Was war das Crucifragium? Schauen Sie, das erklärt Johannes im Grunde genommen in Kapitel 19, Vers 31, 32. Baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsleute und brachen dem ersten die Beine und ebenso dem anderen, die mit ihm gekreuzigt waren. Wenn die Beine gebrochen waren, dann konnte der Gekreuzigte sich darauf nicht mehr abstützen. Das war das Entscheidende. Und dann trug plötzlich der Brustkorb das gesamte Körpergewicht, und diese Methode führte in der Regel zum schnellen Tod. Bei Jesus ist diese Maßnahme allerdings nicht erforderlich, Vers 33, Johannes 19. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Erstaunlich. Allerdings wollen die römischen Soldaten jeglichen Irrtum ausschließen. Sie wollen hundertprozentig auf Nummer sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Und deswegen machen sie Folgendes, Vers 34. Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Herzversagen? Kann es passieren, dass der Herzbeutel gefüllt wird mit Blut und anderer Flüssigkeit? Und die tritt auf diese Weise zutage. Damit ist aber sichergestellt, ja, er ist definitiv tot. Und Johannes betont ausdrücklich die Validität, also die Zuverlässigkeit dieser Beobachtung. Also so viel mal zum historischen Bewusstsein des ersten Jahrhunderts. Uns wird ja manchmal erzählt, naja, damals konnten die Leute noch nicht so genau zwischen Erfindung und Fiktion und Märchen und Realität unterscheiden. Was für ein Unsinn. Schauen Sie mal, wie bewusst Johannes das schreibt, Vers 35, und der das gesehen hat, da meint er wahrscheinlich sich selbst damit. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Also von wegen, keinerlei Fragwürdigkeit im Hinblick auf die historische Zuverlässigkeit dieser Aussage. Und wir fragen uns, warum sind diese Einzelheiten so wichtig? Einmal, weil damit gezeigt wird, dass Jesus definitiv tot war. Nicht scheintot, tot. Er war tot. Und zum anderen, weil mit diesen Einzelheiten eine wichtige Prophezeiung über den Messias erfüllt wird. Das ist keine Kleinigkeit. Johannes 19, 36, denn dieses Geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, Jahrhunderte vorher von Gott eingegeben, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Verstehen Sie? Kein Knochen. Die Messias, wenn er der wahre Messias sein wollte, durfte kein Knochen zerbrochen werden. Und nun stellen Sie sich vor, Jesus wäre noch nicht gestorben, bevor die kamen, um denen die Knochen zu zerbrechen. Das stand so zum Beispiel im Psalm 34. Im Psalm 34, Vers 21 heißt es über den Messias, er, Gott, bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Und warum war das so? Dazu gehen wir nochmal weiter zurück zu 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 46, das Passahlamm. Das vollkommene Passahlamm. Da heißt es, 2. Mose 12, 46, man soll das dann essen, bevor man nach Ägypten flüchtet. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Das Opferlamm, das vollkommene Opferlamm darf nicht minderwertig sein und ihm darf auch im Nachhinein nicht noch ein Knochen zerbrochen werden und damit sollte auch verhindert werden, dass die Leute als Opfer irgendwelche, ich sag jetzt mal, krepeligen, kranken Tiere mitbringen und Gott ihr Bestes vorenthalten. Es soll nicht gebrochen werden. Und Johannes erinnert daran und sagt, Leute, es musste so kommen. Es musste so kommen. Dies geschah, damit diese Jahrhunderte alten Prophetien auch wirklich erfüllt werden und weiter. Das gilt auch für den Stich in die Seite. Johannes 19, Vers 37. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Das steht in Sacharja 12, Vers 10. Es musste so kommen. Das ist Gottes Souveränität, verstehen Sie? Bis in diese Einzelheiten hinein. Ist das nicht bewegend, wie vollkommen Gottes Souveränität noch im Begräbnis seines Sohnes zu greifen ist? Wie Gott alles orchestriert, wie er alle Vorgänge so lenkt mit den verschiedensten Menschen, die beteiligt sind, dass sein Plan erfüllt wird. Und dafür war es wichtig, dass Jesus rechtzeitig starb, noch bevor dieses Kruzifragium bei ihm zur Anwendung kommen konnte. Und dafür musste Jesus deutlich schneller sterben, als es bei Kreuzigungen üblich war. Deutlich schneller und ohne fremde Einwirkung. Und Sie finden das auch in unserem Predigttext wieder bei Markus. Markus hält das Erstaunen des Pilatus fest. Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, weil es normalerweise nicht so schnell ging. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen, also der unter dem Kreuz gestanden hat, und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Also der lässt extra den Hauptmann kommen, um Meldung zu machen, weil er sich das nicht vorstellen konnte, dass einer schon so schnell am Kreuz sterben sollte. Und Markus, unser Markus, ist der einzige Evangelist, der dieses Detail berichtet. Insgesamt berichten auch Matthäus und Lukas und Johannes über diesen Josef von Arimathea. Aber nur Markus hat dieses Detail. Und einige nehmen an, dass Markus aufgrund seiner Verbindung auch zu Rom, zur römischen Gemeinde, möglicherweise irgendwann nochmal Kontakt mit diesem römischen Hauptmann hatte. Wir wissen es nicht, aber es ist denkbar. Und jetzt, liebe Gemeinde, verstehen wir nochmal besser, was Johannes 19, Vers 30 meint. Wenn Johannes 19, Vers 30 über den Sterbemoment von Jesus sagt, das sollten Sie sich ganz dick anstreichen, er neigte das Haupt, Johannes 19, Vers 30, und übergab den Geist, Jesus. Er übergab den Geist. Das Wort, was dort steht, kommt von dem Verb Paradidomi. Und das meint nicht einfach ein erschöpftes Aushauchen, sondern ein aktives Übergeben. Er übergab seinen Geist, aktiv. Das Wort steht zum Beispiel, wenn Paulus in Römer 1 sagt, dass Gott den Sünder, der ihm widersteht, seiner eigenen Sünde übergibt und ausliefert. Dass der sündigen will, dann auch sündigen muss, par edoken. Gott übergibt den Sünder seiner Sünde. Das ist aktiv. Und so ist hier bei Jesus aktiv. Er übergab den Geist. Er entscheidet. Und überlegen Sie mal, genau das hatte Jesus ja auch angekündigt. In Johannes 10, kurze Zeit vorher, da hatte er das ja nochmal ausdrücklich seinen Jüngern gewissermaßen eingeschärft. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Und dann weiter Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Ganz eindeutig. Er gab sein Leben auf. Er bestimmt die Stunde. Und wir sehen hier voller Staunen, nicht einmal in diesen Stunden ist Gottes Souveränität irgendwie eingeschränkt. Jesus bestimmt den Zeitpunkt seines Todes so, dass der im Einklang steht mit den alttestamentlichen Ankündigungen. Und was dann 40 Tage später am Himmelfahrtstag, wir haben darüber ja am Donnerstag miteinander gesprochen und Sie können das auch über den Podcast nochmal nachhören, was am Himmelfahrtstag Jesus dann den Jüngern ausdrücklich zurief, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das gilt im Verborgenen auch schon in dieser Stunde seines Todes und seines Begräbnisses. Und diese Souveränität des Sohnes und die Souveränität des Vaters gilt bis in die letzten Einzelheiten seines Begräbnisses hinein. Die Knochen werden nicht gebrochen, die Seite wird durchbohrt, siehe Sacharja 12. Und gleich werden wir sehen, diese Souveränität Gottes wirkt sich auch noch aus in der Wahl der Grabstätte. Kommen wir gleich dazu. John MacArthur hat diesen Abschnitt zu Recht so überschrieben. How God buried his son. Wie Gott seinen Sohn begrub. Und damit will er zum Ausdruck bringen, es ist Gott, der hier handelt. Er begräbt seinen Sohn selbst. How God buried his son. Und sorgt bis in die letzten Einzelheiten dafür, dass sein Plan sich erfüllt. Und liebe Geschwister, darin liegt auch für uns andere Kinder Gottes, für uns, die wir Gottes Kinder geworden sind durch den Glauben an Jesus, ein ganz starker Trost. Weil wir hier sehen, wir sind zu keinem Zeitpunkt der Eigengesetzlichkeit menschlicher Machtverhältnisse ausgeliefert. Zu keinem Zeitpunkt. Gott kümmert sich. Und Gott hält in jeder Sekunde die Hand drüber. Auch über die Machtverhältnisse in unserem Land. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt Jesus. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und liebe Mitchristen, wie kostbar ist diese Gewissheit? Umso mehr. In einer Zeit, wo viele Zeitgenossen wie gelähmt sind von Angst. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht so viele Hinweise auf angsterfüllte Mitarbeiter gesehen, Mitbürger gesehen. Nicht Mitarbeiter, da habe ich kaum angsterfüllte Mitarbeiter gesehen. Aber Mitbürger gesehen wie in den letzten Wochen. Also einige Restaurantbesitzer sagen einem, die Leute kommen einfach noch nicht. Man sollte doch annehmen, Mensch, die freuen sich, jetzt endlich sind die Restaurants wieder geöffnet. Sie sagen, die kommen einfach nicht, die haben noch Angst, obwohl sie kerngesund sind. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Natürlich haben wir noch im Ohr, welche Strategie das Bundesministerium des Inneren den handelnden Personen empfohlen hatte. Dass der Eindruck erweckt werden sollte, es könnte schnell so kommen, Zitat aus diesem Paper des Innenministeriums, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Na klar, wenn so eine Strategie vom Innenministerium ausgegeben wird, das wirkt natürlich nach. Und bisweilen drängt sich der Eindruck auf, dass manche Medien, nicht alle, nahezu dankbar jede Gelegenheit aufgreifen, mit der man glaubt, die Angstfesseln nochmal weiter festzurren zu können. Ich muss das hier ansprechen, damit es nicht den Kirchen so geht wie den Restaurants. Viele von Ihnen haben gestern in der FAZ über online diese Meldung gelesen: Frankfurter Baptistengemeinde, mehr als 40 Gottesdienstbesucher mit Coronavirus infiziert. Und als ich das las, habe ich gedacht, oh, hoffentlich sagt jetzt nicht für morgen irgendjemand noch ab. Eine spezielle Situation, die wir aus der Ferne so gar nicht so richtig beurteilen können. Ich habe mich aber erst mal gefragt, wie viele Gottesdienste wurden seit dem 10. Mai gefeiert, wo alles gut gegangen ist? Davon berichtet die FAZ natürlich nicht. Hier handelt es sich um eine russlanddeutsche Gemeinde. Die schreiben hier 40 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nun, russlanddeutsche Gemeinden sind dafür bekannt, dass sie viele Familien haben und dass diese vielen Familien viele Sozialkontakte untereinander pflegen. Es ist also überhaupt nicht gesagt, dass diese Ansteckung unbedingt im Gottesdienst passiert sein muss. Das muss ich mal sehen. Und sogar das Gesundheitsamt hat dann schnell deeskaliert. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, sagte am Samstag, die weitaus meisten sind nicht sonderlich krank. Also kein Grund zur Panik, gewissermaßen. Es bleibt natürlich dabei, dass man, wie auch bei einer ernsthaften Influenza, die Risikogruppen besonders schützen muss, natürlich. Die älteren Geschwister, vor allem jene mit Vorerkrankungen. Und darum bemühen wir uns ja auch, dass wir Rücksicht nehmen, dass wir gut aufeinander achten, dass wir da auch verantwortungsbewusst sind. Aber auch den älteren Geschwistern hilft keine undifferenzierte Angstmacherei. Und wir sollten das im Blick behalten, was namhafte Virologen ja auch zu Beginn der Krise immer wieder als Ziel deutlich gemacht haben. Es geht nicht darum, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das ist sowieso nicht möglich. Außerdem würde man dann niemals eine Herdenimmunität bekommen, so ein gewisses Maß an Normalität. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ausreichende Kapazitäten an Intensivbetten zur Verfügung zu haben. Das war von Anfang an das offiziell ausgegebene Ziel. Das haben inzwischen offensichtlich viele vergessen. Und dieses Ziel wurde klar erreicht und es war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ja, zurzeit sind, ich habe medizinische Expertise eingeholt, wie Sie wissen, 38% aller Intensivkapazitäten sind frei. 38%. Und die FAZ, heute Morgen nochmal nachgeprüft, sagt, das RKI meldet 431 Neuinfektionen. Eigentlich müsste die FAZ schreiben, nur 431 Neuinfektionen. Im Vergleich zu der Hochzeit, da gab es 6.700 Neuinfektionen pro Tag. Wir sind inzwischen bei 431 gelandet. Das sind viel weniger als 10%. Das ist eine sehr ermutigende Entwicklung. Auch wenn man die aktuellen Sterbezahlen vergleicht, wenn wir ein paar Fakten haben, wobei man ja noch berücksichtigen muss, dass mit zunehmender Dauer immer mehr Todesfälle ja schon auf die Folgen des Lockdowns zurückzuführen sind. Herzinfarkte, Selbstmorde und so weiter. Und dennoch, Todeszahlen, ein mathematisch versierter Mitarbeiter hat das jetzt mal ausgerechnet, ganz aktuell. Also ich will an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die vielen Glaubensgeschwister und Fachleute, die mir zuarbeiten und mir Informationsmaterial besorgen und ihre Expertise zur Verfügung stellen, sonst wäre das gar nicht zu schultern. Aber wir müssen ja die Information auch bündeln, dass wir uns da gegenseitig helfen können. Also dieser Mitarbeiter, der sich mit den Zahlen kennt, hat das Statistische Bundesamt befragt, die Sterbezahlen aus der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 26. April 2020, 117 Tage. Und da kommt er auf folgendes Ergebnis: Gegenüber 2016 ist die Sterbequote leicht erhöht um 0,05%. Gegenüber 2017, Sie wissen, das war das Jahr mit dieser schweren Grippe, ist die Sterberate um 4,78% niedriger als 2017. Sie ist sogar niedriger um 0,08% als im Jahr 2018. Und sie ist nahezu identisch mit der Sterberate im Jahr 2019. Das sind die nackten Zahlen, berechnet aufgrund der Angaben des Statistischen Bundesamtes. Wo lesen Sie das? Und für diese ermutigenden Befunde können wir Gott dankbar sein. Und wir sollten das auch bekannt machen, einfach weil es Fakten sind, die die Menschen wissen müssen. Aber darin liegt noch nicht die Basis unseres Trostes oder unseres Friedens. Daher kommt noch nicht unser Mut, die nächsten Herausforderungen anzunehmen. Weil wir doch wissen, alles, was durch menschliche Umstände gestützt und gehalten wird, kann euch durch menschliche Umstände wieder gestürzt und gefällt werden. Unser Trost und unser Halt sind unendlich viel sicherer gegründet. Gegründet in der souveränen Macht, in der Fürsorge unseres Gottes und Heilandes, gegründet in seinem vollkommenen Plan. Und diese Macht erweist sich sogar in diesen ernsten Stunden, da Gott seinen eigenen Sohn begräbt. Souveränität Gottes. Und jetzt schauen wir noch auf die andere Seite. Verantwortung des Menschen. Und da tritt plötzlich ein Mann ins Rampenlicht der Geschichte, nur für wenige Stunden, von dem wir vorher noch überhaupt nichts gelesen haben. Der Ratsherr Josef von Arimathia. Vers 43, da kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Der Ortsname von Arimathia dient der eindeutigen Identifizierung. Josefs gab es ja zuhauf. Und wahrscheinlich war der Mann später unter diesem Namen auch in der Gemeinde bekannt. Okay, das ist der Josef von Arimathia, so wie der Simon von Kyrene. Arimathia, das war wahrscheinlich das Ramathaim aus dem Alten Testament, Heimatort Samuels zum Beispiel, ca. 30 Kilometer nordwestlich von Jerusalem gelegen. Dort war das wahrscheinlich, da kam er her. Kurz die Fakten zur Person. Er war Mitglied des Hohen Rates, des Sanhedrin, also der höchsten Religions- und Rechtsbehörde. Josef gehörte zu den Promis des Sanhedrins. Hier steht ausdrücklich, er war ein angesehener Ratsherr. Er war also nicht einfach nur so ein Hinterbänkler, sondern sein Wort hatte Gewicht. Wir wissen nicht, zu welcher Gruppe des Sanhedrins er gehörte, ob zu den Priestern oder den Schriftgelehrten oder zu dem weltlichen Adel. Das waren ja die drei großen Gruppen. Der Hinweis reicher Mann aus Matthäus 27 könnte eher auf weltlichen Adel hindeuten, wissen wir aber nicht genau. Er war ein reicher Mann jedenfalls, aber viel wichtiger, er wartete auf das Reich Gottes, sagt Markus. Das heißt, Josef rechnet mit den Verheißungen des Alten Testaments. Josef weiß, Gottes Reich wird kommen. Ich warte darauf. Er war ähnlich ausgerichtet, so wie Simeon oder Hanna. Sie warteten auf das Reich Gottes. Sie waren bereit. Herr, wann kommst du? Wir würden heute sagen, Josef von Arimathia war ein messianischer Jude. Ja, er hält Jesus für glaubwürdig. Er sagt, das kann der neue König sein. Und dann steht in Matthäus 27, Vers 57, er war ein Jünger Jesu geworden. Er war ein Jünger Jesu geworden. Der Begriff Jünger klärt noch nicht genau, wie tief das ging. Sie müssen wissen, im Neuen Testament kann Jünger Jesu einiges bedeuten. Es kann die 12 Apostel beschreiben, es kann aber auch Anhänger im weiteren Sinne umfassen. Das sehen wir etwa in Johannes 6, Vers 66, wo es zu einer Krise kommt, nachdem Jesus eine ernste Predigt gehalten hat. Und dann steht hier, Johannes 6, Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da steht dasselbe Wort. Und drei Verse davor heißt es, Jesus wusste, wer die waren, die nicht glaubten. Also es waren Leute, die zwischenzeitlich noch als Jünger galten, aber von denen Jesus schon wusste, dass sie nicht wirklich glaubten. Wir wissen nicht, wie weit ging es bei Josef von Arimathia. Josef, warum haben wir nichts von dir gehört bei der Verhandlung gestern Nacht? Von Donnerstag auf Freitag. Josef, wo stehst du? Josef, warum bist du da nicht aufgetreten? Josef, wie steht es mit deiner Verantwortung? Und Josef wird uns antworten, es gab so viel Widerstand. Und das ist das erste Stichwort, wenn es um Verantwortung geht, Widerstand. Leute, so ist das doch fast immer. Wenn Gott einen Menschen zur Verantwortung ruft, dann gibt es Widerstand. Und bei Josef kam der Widerstand unmittelbar aus seinem persönlichen und aus seinem professionellen Umfeld. Der hatte viel zu verlieren. Johannes 19,38 sagt, ein Jünger Jesu war er, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden. Also Josef war ein Undercover-Jünger, wenn Sie so wollen, heimlich. Er war ein Promi aus dem System und er musste in diesem System ja noch irgendwie klarkommen. Aber welchen Preis würde er dafür zahlen? Das war ein Haifischbecken dieser Sanhedrin. Da gab es bestimmt auch sehr viel Konkurrenzneid und Fingerhakeln und Taktik im Hintergrund. Immerhin schreibt Lukas 23, Vers 50, 51 über Josef, er war ein guter und gerechter Mann Und wir bekommen noch eine Information von Lukas. Er war ein guter und gerechter Mann, der ihrem Tun nicht zugestimmt hatte. Das heißt, er hatte nicht mitgevotet bei der Abstimmung, die Jesus dem Todesurteil übergab. Warum? Wir wissen es nicht. Ist Josef von Arimathea zu der Sitzung schon nicht hingegangen? Weil er wusste, was da kommen würde? Oder hat er einfach still da gesessen und seine Stimme nicht mit abgegeben? Oder wir wissen es einfach nicht. Aber der Widerstand ist greifbar. Wo war Josef von Arimathea in der Nacht zum Freitag? Immerhin hat er mindestens einen Gesinnungsgenossen, der auch auf diesem Level in der Öffentlichkeit agierte. Und Sie wissen, das war Nikodemus. Nikodemus, wahrscheinlich einer der angesehensten Gelehrten Israels zu jener Zeit. Und von Nikodemus haben wir auch eine kleine Szene, die in Johannes 7 berichtet wird, als es zum öffentlichen Streit kommt, weil die Diener der Priester Jesus nicht gefangen nehmen, obwohl sie das eigentlich sollen. Sie sagen, er hat uns einfach zu stark beeindruckt mit seiner Rede. Und dann heißt es Johannes 7, Vers 47, da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführt worden? Glaubt auch irgendeiner von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Und da spricht Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war, also der zum Establishment gehörte, der zum System gehörte, er spricht, richtet unser Gesetz denn einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Und sie antworten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Nikodemus, jetzt kommst du auch auf die schwarze Liste, heißt das. Verstehen Sie, das war die Situation für Nikodemus, für Arimathea. Die haben beide viel, viel zu verlieren gehabt. Widerstand ist normal. Widerstand ist normal, ihr Lieben, weil die Welt sich von Jesus in Frage gestellt sieht. Und die Welt sieht sich zu Recht von Jesus in Frage gestellt. Weil Jesus sagt, dass alles, worauf wir uns in der Welt verlassen, nicht trägt und scheitern muss. Und natürlich sieht sich die Welt von Jesus in Frage gestellt, wenn Jesus uns sagt, dass wir vor Gott verlorene Sünder sind, dass wir ein böses Herz haben, dass wir seine Vergebung brauchen. Natürlich sieht sich die Welt von Jesus in Frage gestellt. Heute wie damals. Und das ist der Widerstand, den Josef von Arimathea zu spüren bekommt. Dabei hatte die Woche so gut begonnen. Überlegen Sie, Josef von Arimathea wartete auf das Reich Gottes. Und er rechnete damit, dass Jesus der Messias sei. Und denken Sie mal zurück an den Beginn der Woche. Jesus zieht ein in Jerusalem. Die Massen bejubeln ihn. Und Josef von Arimathea sieht das und sagt, jetzt geht's los. Und Jesus zieht ein nach Jerusalem und er tritt im Tempel auf, im Zentrum des Reiches Gottes. Und Jesus predigt. Und Jesus rückt alles wieder zurecht und er sagt, was die Wahrheit ist. Und er entlarvt die Lüge dieses pseudoreligiösen Systems. Und Josef von Arimathea wird das mitbekommen haben. Und er wird gehofft haben, jetzt kommt alles wieder in Ordnung. Jetzt redet er. Jetzt ist der Messias da, der König kommt. Jetzt geht's los. Und dann wird es keine Erfolgsgeschichte. Und er kriegt das ja alles gewissermaßen aus nächster Nähe mit. Es brechen alle Dämme. Der König wird verhaftet. Und Josef von Arimathea kann zuschauen, wie alle seine Hoffnungen an der Wirklichkeit zerbrechen. Was für eine Woche für diesen Mann. Und jetzt wäre noch die Zeit hinzuschmeißen. Jetzt wäre noch die Zeit, den Rückzug anzutreten. Jetzt wäre noch die Zeit, so die letzten Spuren seines Jesus-Glaubens irgendwie zu beseitigen. Jetzt wäre noch Zeit, sich wieder einzufädeln, sich elegant einzufädeln in den Mainstream des Judentums. Aber da leuchtet uns bei Markus dieses kleine, so gewichtige Wort entgegen in Vers 43. Das ist die Wende. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es. Das finden wir in dieser Ausdrücklichkeit nur bei Markus. Der wagte es. Und man kann es wörtlich übersetzen, er begab sich mit kühnem Entschluss zu Pilatus hin. Und das ist das Zweite. Der Widerstand gegen Jesus wird nur überwunden mit einem Wagnis. Erstens Widerstand, zweitens Wagnis. Und das Wagnis markiert die Trennlinie zwischen Anfangsinteresse und echter Jüngerschaft. Das Wagnis markiert die Trennlinie zwischen Anfangsinteresse und echter Jüngerschaft. Und liebe Leute, irgendwann wird jeder von uns an diese Linie geführt. Jeder. Bei Josef von Arimathea ist jetzt der Moment da. Jetzt, wo äußerlich alles verloren erscheint. Und jetzt geht er den entscheidenden Schritt über die Linie. Was für ein Moment. Den entscheidenden Schritt ins Licht. Sinclair Ferguson, der das Markus-Evangelium auch auslegt, hat diesen Moment so beschrieben. Josef begreift, dass keiner auf Dauer ein geheimer Jünger Jesu bleiben kann. Es kommt für jeden unvermeidlich der Punkt, an dem wir unsere Boote verbrennen und alle Brücken hinter uns abbrechen müssen. Es kommt für jeden unvermeidlich der Punkt, an dem wir unsere Boote verbrennen und unsere Brücken hinter uns abbrechen müssen. Das ist Wagnis. Der Moment kommt. Der Moment kommt, wenn jemand begreift, vielleicht zum ersten Mal deutlicher als je begreift, wer Jesus wirklich ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich der Herr ist, dass er wirklich meine ganze Hingabe mir abverlangt, aber dass er mir alles schenken will. Der Moment kommt vielleicht auch dann, wenn ich merke, wie sehr andere Jesus ablehnen, wie stark sie ihn leugnen, wie gemein sie ihn verunglimpfen. Und ich merke, jetzt darf ich nicht mehr schweigen. Und das Herz pocht mir bis zum Halse, weil ich Angst habe. Jetzt kommt der Moment. Es gehört viel Mut dazu, was er in diesen Stunden riskiert. Und Sie müssen überlegen, das Zeitfenster ist nicht groß. Er hat nicht viel Zeit, 15 bis 18 Uhr. Und es muss alles erledigt sein, bis dahin, denn dann beginnt der große Sabbat. Und in dieser Krise Und dafür liebe ich ihn, wenn man das so liest. In dieser Krise hängt er sich ganz weit aus dem Fenster. Denn er weiß, wenn er etwas erreichen will, bleibt ihm jetzt nur noch der Weg über die Öffentlichkeit. Es gibt keine Hinterzimmerdiplomatie mehr. Es gibt kein Versteckspiel mehr. Es gibt kein Taktieren mehr. Vers 43. Und so geht er zu Pilatus hinein. Das war öffentlichste Öffentlichkeit. Im Zentrum der Macht. Es ist gut möglich, dass er dort einigen seiner Kollegen begegnet. Die sind ja auch noch zugange, haben wir ja gelesen bei Johannes, weil sie Pilatus überreden wollten, die Gekreuzigten rechtzeitig vor dem Sabbat umkommen zu lassen. Kann gut sein, dass sie sich die Klinke gegenseitig in die Hand nehmen. Hey, was machst du hier bei Pilatus? Und selbst wenn er ihnen nicht direkt dort begegnen sollte, weil die vielleicht 10 Minuten vorher wieder raus sind, mit dem öffentlichen Schritt zu Pilatus ist die Sache raus. Wenn es Pilatus weiß, dann wissen es alle. Jetzt ist die rote Linie für ihn überschritten. Mit dem Schritt zu Pilatus gibt es für ihn kein Zurück mehr. Jetzt ist sein öffentliches Ansehen ruiniert. Das ist zu krass, dass ausgerechnet er diese Beerdigung übernimmt. Das muss Aufsehen erregen. Warum? Ganz kurz die Rechtslage zur Bestattung. Die Juden, wissen wir, hatten eine sehr pietätvolle Bestattungskultur. Josephus schreibt im Jüdischen Krieg, Zitat, wir betrachten es als eine Pflicht, selbst unsere Feinde zu begraben. Also die Juden waren sehr pietätvoll. Das wäre der Normalfall. Aber wie war es bei Verurteilten? Da kam jetzt die römische Behörde ins Spiel, weil die ja für die Bestrafung zuständig waren. Und das heißt, wer seine Ehre verwirkt hatte, der hatte eigentlich kein Anrecht auf Beerdigung. Tacitus schreibt, zum Tode Verurteilte verloren ihr Anrecht auf Besitz und sollten normalerweise nicht begraben werden. Zitat Ende. Ja, was machte man mit Gekreuzigten? Oft ließ man sie einfach hängen. Und dann kamen wilde Tiere oder der Korpus verweste so. Und es gab noch eine andere Möglichkeit. Es gab die Möglichkeit, die Leiber auf die Müllkippe zu bringen und sie dort zu verbrennen. Allerdings, auch darauf verweisen die Quellen, wenn eine Familie da war und darum bat, den Leichnam begraben zu dürfen, wurde diesem Ansinnen in der Regel stattgegeben. Nur, kommt ja auch was dazu, wenn jemand wegen Hochverrats hingerichtet worden war, und das war ja bei Jesus der Fall, Dann brauchte man eine Sondergenehmigung von höchster Stelle. Und deswegen muss Josef von Arimathea zu Pilatus. Es bleibt jetzt nur noch der direkte Weg zum Gouverneur. Auch wenn er nicht mal ein Verwandter Jesu war, das kommt ja auch noch dazu. Schauen Sie mal, das macht sein Engagement an dieser Stelle ja noch mal persönlicher, noch mal auffälliger, noch mal verdächtiger. Also Herr von Arimathea, in welcher persönlichen Beziehung stehen Sie denn zu diesem Hingerichteten? Der gehört ja nicht mal zu Ihrer Familie, was wollen Sie denn hier? Und überlegen Sie, eigentlich ist das eine ziemlich traurige Situation. Maria, die Mutter, offensichtlich von der Situation total überfordert, kann man ja auch total verstehen. Die anderen Frauen bleiben immerhin noch irgendwie in der Nähe, haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Die Jünger sind abgetaucht und unser Herr ist in seinem Tod ganz allein. Und da schlägt jetzt die Stunde von Josef. Jetzt ist er gerufen und er gibt alles. Er riskiert alles, was man in dieser Lage riskieren kann. Alles. Wagnis. Das Zeitfenster schmal genug. Es bleiben nicht mal mehr 3 Stunden. Die Zeit läuft ja weiter. Und dann wird es ja noch enger. Warum? Weil Pilatus ja erstmal klären muss, ob Jesus überhaupt schon gestorben ist. Sonst kann er ja die Leiche nicht freigeben. Und was macht Pilatus? Vers 44. Pilatus wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Also Pilatus sagt, Moment mal, wir müssen erstmal den Hauptmann nochmal befragen. Und dann warten sie auf den Hauptmann. Und ich kann mir vorstellen, wie Arimathia dann wirklich von einem Bein auf das andere tritt. Wann kommt der Hauptmann endlich? Weil die Zeit ja wegläuft. Und dann kommt der Hauptmann und sagt, Pilatus, mache Meldung, der hingerichtete Jesus ist tot. Okay. Und jetzt gibt Pilatus grünes Licht. Vers 45. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da steht wörtlich für überließ, er schenkte dem Josef den Leib. Das war ein Gnadenakt gewissermaßen, ein Hoheitsakt. Darüber durfte nur Pilatus verfügen. Und er sagt, okay, ich verleihe Ihnen hiermit offiziell das Verfügungsrecht über diesen Leib. Er schenkt ihm den. Und jetzt, überlegen Sie, jetzt beginnt für Josef ja erst der schwierigste Teil seiner Mission. Jetzt muss er wieder raus aus dem Pilatusgebäude. Er muss wieder zurück zu diesem Hinrichtungshügel vor der Stadtmauer. Wahrscheinlich hat er einige seiner Angestellten mitgenommen. Sich vorher noch schnell die wichtigsten Hilfsmittel besorgt. Vers 46 war ja noch nicht Sabbat. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand, legte ihn in ein Grab. Und dann endlich nochmal ein Lichtblick. Während Josef sich zur Hinrichtungsstelle begibt, um den toten Jesus vom Kreuz abzunehmen. Er traut seinen Augen kaum, kommt ebenfalls ein anderer prominenter Kollege aus der Deckung. Das ist so schön. Wir lesen das in Johannes 19, Vers 39. Vorher wird nochmal berichtet, Josef von Arimathia bittet um den Leib. Und dann steht in Johannes 19, Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und schauen Sie sich diese Szene an. Jetzt sind sie zu zweit. 2 hoch angesehene Politiker, die einem Hingerichteten ihre Liebe und Ehrerbietung erweisen. Und jetzt Seite an Seite an dieser Hinrichtungsstätte stehen. Und Nikodemus hat eine riesige Menge von Kräutern mitgebracht. Das ist allemal angemessen für eine königliche Beerdigung. Jetzt haben die beiden ihre Deckung aufgegeben. Jetzt stellen sie sich in aller Öffentlichkeit zu Jesus, dort, wo alle Gaffer, die es garantiert noch gab, das sehen können. Es gibt kein Verstecken mehr. Sie haben ihre Boote verbrannt, sie haben ihre Brücken hinter sich abgebrochen. Und jetzt müssen sie den Leichnam Jesu vorsichtig von den Nägeln lösen. Das kam ja auch noch. Sie mussten den Leichnam abnehmen. Und höchstwahrscheinlich, das war für ein jüdisches Begräbnis eigentlich selbstverständlich, haben sie den Körper dann nochmal gewaschen, haben nochmal die Blutspuren vorsichtig gereinigt und haben dann diese Tücher genommen, die Kräuter dazu gegeben und Jesus behutsam und liebevoll dort eingehüllt. Es gibt ein Bild von Rembrandt, die Kreuzabnahme, das hängt in der alten Pinakothek in München. Müssen Sie mal googeln. Und da sehen Sie den ganzen Schrecken dieser Szene. Und wie Josef von Arimathia dasteht, in vollem Ornat, als ein Reicher erkennbar. Und er steht einfach fassungslos vor diesem toten Jesus, den seine Leute dort vom Kreuz abnehmen. Und Josef ist ein wunderbares Beispiel für das Wagnis der Nachfolge Jesu. Klar, in dieser Zwischenphase war vieles noch nicht so deutlich wie dann nach der Auferstehung. Doch er muss jetzt seine Verantwortung wahrnehmen. Und so ist es immer, wenn Jesus einen Menschen ruft, es läuft immer auf dieses Wagnis hinaus. Es läuft darauf hinaus, dass einer ans Licht tritt, dass einer die rote Linie überschreitet, dass einer alle Brücken hinter sich abbricht. Wie war es denn bei Zachäus? Lukas 19, als er wusste, jetzt kommt Jesus in die Stadt und jetzt ist meine Chance. Und jetzt rauf auf diesen Baum. Und jetzt gucken, ob ich ihn treffen kann. Und Jesus sagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er hat die Linie überschritten und er kommt runter und nimmt Jesus mit offenen Armen auf. Oder denken Sie an Matthäus. An den Jünger Matthäus, von dem wir ja in Markus 2 gelesen haben, wie Jesus eines Tages an seiner Zollstation auftaucht. Matthäus hatte wahrscheinlich schon vorher von ihm gehört. Und dann sagt Jesus, jetzt folge mir nach, Matthäus. Und er weiß, jetzt ist die Stunde. Und er verlässt sein Zollbüro und er wagt den Schritt über die rote Linie. Und da denken Sie an Lydia, die von Paulus das Evangelium hört. Und sie sagt, ich bin bereit, dass in meinem Haus die Gemeinde von Philippi beginnen kann. Oder der Kerkermeister von Philippi, der aufgeschreckt ist durch die Ereignisse in der Nacht des Erdbebens. Und dann sagt Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und er sagt, ja, und macht eine Taufe im Hof des Gefängnisgebäudes wahrscheinlich. Jetzt die Linie überschreiten. Und ich frage dich, bist du schon so ins Licht getreten? Ist es geklärt, dass du zu Jesus gehörst? Und dann das letzte W, noch kurz zum Schluss. Widerstand, Wagnis und das dritte, Wirkung. In diesen Stunden bekommt Josefs Leben eine starke Wirkung im Dienst für Gott. Sehen wir jetzt zum Schluss. Wenn du etwas für Jesus wagst, du, dann wird er deinem Leben eine segensreiche Wirkung geben. Garantiert. Ein Grab muss her. Die Zeit wird immer knapper. Aber Josef hatte die Lösung. Und die Lösung war seine eigene Grabstätte. Er war ein wohlhabender Mann, er hatte vorgesorgt, wie das heute auch viele machen. Die haben schon ihr Mausoleum gewissermaßen auf dem Friedhof bestellt. Und so hat er das auch gemacht. Er hatte seinen Friedhofsplatz schon. Wir wissen aus Matthäus 27, Vers 59, Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor des Grabes Tür. Schauen Sie mal, edler und ehrenvoller hätte eine Grabstelle für Jesus nicht sein können. Und damit, von wegen Wirkung, damit sorgt Josef für die Erfüllung einer weiteren Prophetie, die Jesaja mehr als 700 Jahre zuvor durch Gottes Eingebung aufgeschrieben hatte. Diese Prophetie steht natürlich in Jesaja 53, Vers 9. Ist im Hebräischen etwas kompliziert formuliert, aber man kann es so übersetzen, wie die Menge-Übersetzung das macht. Da wird gesagt über den Messias, mehr als 700 Jahre vorher, man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, aber bei einem Reichen ward es ihm zuteil. Ja, man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu. Na klar, als Hingerichteter wäre für Jesus ein verachtetes, ehrenloses Grab bestimmt. Entweder auf dem weit draußen gelegenen Friedhof der Verurteilten oder verbrannt da im Gehenna oder abgefressen von den wilden Tieren. Jedenfalls, man wies ihm sein Grab, ein verachtetes, ehrenloses Grab bei Übeltätern zu. Aber, schreibt Jesaja, bei einem Reichen ward es ihm zuteil. Das ist Gottes Souveränität. Und Gott gebraucht den treuen Einsatz des Josef von Arimathea dafür, um seinen Plan unfehlbar auszuführen. Was für eine segensreiche Wirkung darf Josefs Leben jetzt bekommen? Schauen Sie mal, und das habe ich zum ersten Mal entdeckt diesmal. Welche Auswirkung hat Josefs treuer Einsatz für unsere Verkündigung bis heute? Wie wichtig wurde dieses solide Grab? Das war nicht irgendwie eine Stelle, wo man Jesus verscharrte. Es war ein solides Grab, hineingehauen in einen Felsen, wie das damals die Reichen sich leisten konnten, mit einer Vorkammer. Da ging man hinein und im hinteren Bereich gab es dann so wie Regale, in die die Leichname hineingelegt worden. Es war ein Luxusgrab, wenn man so will. Und wie wichtig wurde dieses solide Grab für die Botschaft der Auferstehung? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Jesu Körper wäre am Kreuz geblieben. Oder man hätte ihn irgendwo unauffällig hingebracht. Dann hätte man sagen, naja, okay, er ist irgendwie verschwunden. Aber durch Josef wurde die Sache glasklar. Eine solide Grabstelle, eindeutig identifizierbar. Und dann noch dazu gründlich gesichert mit einem tonnenschweren Rollstein. Zur Verhinderung von Leichenraub, lesen wir hier auch. Ne? Er legte ihnen ein Grab, das in einen Felsen gehauen war und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Abgesichert. Und die Römer, das ist auch ironisch, die Römer haben das Werk Josefs unfreiwilligerweise noch sicherer gemacht. Wodurch? Dadurch, dass sie das Grab versiegelten und noch Wachen davor stellten. Und damit war nun wirklich jeglicher Leichenraub definitiv ausgeschlossen. Und alle zusammen sorgen Sie dafür, dass das Grab, als man es dann leer findet, nur noch eine einzige schlüssige Erklärung übrig lässt. Nämlich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Verstehen Sie, die müssen alle mit dazu beitragen, dass als man das leere Grab dann findet, klar ist, es ist deswegen leer, weil Jesus auferstanden ist. Und der Ausgangspunkt dafür war Josef und sein Einsatz bei Pilatus und sein Mut zu sagen, ich mache es jetzt. Und seine eigene Grabstelle zur Verfügung zu stellen, koste es, was es wolle. Die werden ihn aus dem Diskurs ausschließen, fortan. Die werden auf ihn herabblicken, die werden seine Familie tyrannisieren. Die werden ihn wie einen Ausgestoßenen behandeln. Aber er war Jesus treu. Und das leere Grab, ihr Lieben, von dem wir heute predigen, hat ursprünglich Josef von Arimathea persönlich besorgt. Und Josef, dafür danken wir dir. Ja? Und so wird er zum wunderbaren Beispiel dafür, ihr Lieben, was menschliche Verantwortung bewirken darf. Was menschliche Verantwortung bewirken darf, wenn der souveräne Gott unser kleines Leben in seinen Dienst nimmt und unser kleines Leben in seine großen Pläne einbaut. Stehen wir ihm zur Verfügung? Ja, wir kennen den Widerstand. Wir kennen den Widerstand nur zu gut, der uns davon abhalten will, ganz Jesus zu dienen. Aber Jesus ruft uns ins Wagnis. Er ruft uns ins Wagnis einmal zum ersten Mal, wenn wir Christen werden. Wenn wir unsere Boote verbrennen, wenn wir unsere Brücken hinter uns abbrechen, wenn wir die rote Linie überstreiten, wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich brauche deine Vergebung, weil ich sonst verdientermaßen in der Hölle lande. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich erkenne das an, dass du der Herr und der König bist und sei du der Herr und der König meines Lebens. Das ist das Grundwagnis. Und dann immer wieder auf dem Weg der Nachfolge, dass wir immer wieder bereit werden, alles für ihn einzusetzen. Und dann wird er, Widerstand, Wagnis, Wirkung, dann wird er unserem Leben eine segensreiche Wirkung schenken. Und Jesus wird aus deinem und meinem Leben etwas erwachsen lassen, das für die Ewigkeit Bestand hat. Manchmal sehen wir von dieser Wirkung noch nicht so viel. Aber das ist nicht entscheidend. Schauen Sie, Josef hat an diesem Freitag auch noch nicht ahnen können, was aus seinem Grab mal werden würde. Das konnte er nicht ahnen. Und die Frauen, die da in der Nähe Position bezogen, die waren für ihn nur eine Randnotiz. Nicht? Dieser letzte Vers, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Das war für ihn nur eine Randnotiz. Aber wir, die Leser dieses Berichts, wir erkennen in diesen Frauen schon das stille Versprechen des nächsten Schrittes. Schon das stille Versprechen des nächsten Schrittes, denn Gottes Plan geht ja weiter. Und am Sonntagmorgen, übermorgen in aller Frühe, dann werden diese Frauen wieder hier vor dem Grab stehen. Und dann wird das Grab aber leer sein. Und dann werden sie Jesus, den Auferstandenen, treffen. Und dann werden sie die ersten Zeugen der Auferstehung sein. Und ganz am Rande des Bildes tauchen dann irgendwann wir auf. Und wir? Irgendwann werden wir übernehmen. Und heute ist es unsere Verantwortung, der Welt zu bezeugen, dass Jesus lebt. Und wenn Gott Gnade gibt, dann werden noch viele, die es hören, selber dem lebendigen Gott begegnen. Sie werden selber dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnen. Und sie werden für sich persönlich ergreifen, was wie ein Triumph auf dem Grabstein von Ravi Zacharias steht. Dass Jesus nämlich sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr Jesus Christus, wir können dich wirklich nur loben und anbeten dafür, dass du in deiner Macht und Souveränität auch durch dieses Tal des Todes gegangen bist und dass alles so geschehen ist, wie der vollkommene Plan des Vaters es vorsah. Herr, und wir danken dir dafür, dass du deinen Plan verwirklichst mitten durch all die Brechungen unserer menschlichen Geschichte hindurch. Und wir danken dir, dass du den Josef gerufen hast. Herr, dass du ihn, der vorher so viel Angst hatte vor den Menschen, dass du ihn mutig gemacht hast und dass du ihn dann auch bewahrt hast. Dass, als er die Linie erstmal überschritten hatte, du ihn nicht mehr losgelassen hast. Und dass er zu einem solchen Segen werden konnte. Schenke das bitte auch unserem Leben. Herr, wir wollen auch treu sein. Wir wollen nicht danach fragen, was aus unserem Ruf wird vor den Menschen, sondern wir wollen fragen, was du von uns willst. Herr, wir wollen dir treu sein. Und wir danken dir, dass du vergibst dort, wo, wo unsere Angst und Feigheit zu viel Raum gewonnen haben in unserem Denken und Entscheiden. Und wir bitten dich, Herr Jesus, du siehst diejenigen, die dieses Wort jetzt gelesen und gehört haben und die dieses Wagnis für dich noch niemals eingegangen sind. Bitte, bitte, schenke manchem den Mut, es jetzt zu tun. Danke, dass du uns rufst. Und wir wollen dir alle Ehre geben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.